Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, was ist die schlimmste Sünde? Mord wird vielleicht einer sagen, ein anderer Ehebruch, wieder ein anderer Geiz, Ausbeutung. Und das sind auch tatsächlich alles schlimme Dinge. In der Bibel gibt es aber noch eine andere Sünde, die nicht weniger schlimm ist, die aber oft nicht so sichtbar ist, weil sie sehr eher so unter der Oberfläche stattfindet. Was meine ich? Ich meine den Hochmut. Im Neuen Testament, da begegnet uns der Hochmut immer wieder bei den Pharisäern. Das waren Leute, die waren nach außen hin ganz, ganz fromm, aber sie kommen bei Jesus nicht gut weg. Wir haben eben in der Lesung gehört die Geschichte vom Pharisäer und dem Zöllner. Und der Pharisäer, nicht, der war ganz stolz und was er alles macht und wie toll er ist und viel besser als die anderen. Ein typischer Fall von Hochmut. Und dann sagt Jesus über ihn, er ging nicht gerechtfertigt nach Hause. Das heißt, Gott hat ihn nicht angenommen, obwohl er so fromm war. Ein ganz hartes Urteil. Wir sehen, Hochmut ist kein Kavaliersdelikt. Es gibt ein passendes Sprichwort dazu in der Bibel, das wir heute auch noch kennen. Hochmut kommt vor dem Fall. Und ich frage mal, ist nicht das, was wir jetzt in der Ukraine erleben, auch das Ergebnis von Hochmut? Hochmut besonders eines Mannes. Und da sehen wir, welche zerstörerischen Auswirkungen Hochmut haben kann. Dieses Problem von Hochmut gab es auch schon beim Volk Israel auf dem Weg durch die Wüste. Wir haben ja zurzeit eine Predigtreihe, wo wir uns diese Zeit aus dem 4. Buch Mose genauer anschauen und in der wir fragen, welche besonderen Herausforderungen des Glaubens es gegeben hat, damals in dieser Zeit und auch für uns heute. Heute haben wir also das Thema Hochmut bzw. positiv die Demut als eine Herausforderung im Glauben. Ich lese dazu 4. Mose 16, die Verse 1 bis 5 und 19b bis 21. Und Korach, der Sohn Jizhars, der Sohn Kehats, des Sohnes Levis, dazu Datan und Abiram, die Söhne Eliabs und On und der Sohn Pelets, die Söhne Rubens, die empörten sich gegen Mose, dazu 250 Männer und den Israeliten, Vorsteher der Gemeinde, von der Versammlung berufen, namhafte Leute. Und sie versammelten sich gegen Mose und Aaron und sprachen zu ihnen, ihr geht zu weit, denn die ganze Gemeinde, sie sind alle heilig und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Als Mose das hörte, fiel er auf sein Angesicht und sprach zu Korach und zu seiner ganzen Rotte, morgen wird der Herr kundtun, wer ihm gehört, wer heilig ist und sich zu ihm nahen soll. Wen er erwählt, der soll sich ihm nahen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde. Und der Herr redete mit Mose und Aaron und sprach, scheidet euch von dieser Gemeinde, damit ich sie im Nu vertilge. Amen. Schauen wir uns also diese Geschichte an unter der Überschrift Herausforderung im Glauben, Demut. Heute mal nur zwei Punkte dazu. Das erste, die Demut bei Menschen. Demut bei Menschen. Wir hören hier in unserem Text von einem Aufstand, ein Aufstand gegen Mose und Aaron. Und dieser Aufstand war besonders gefährlich, weil die Anführer waren hervorragende Männer. Der Hauptanführer dieses Aufstandes, dieser Korach, von dem hören wir hier im ersten Vers. Korach war ein Levit aus der gleichen Abteilung, aus der auch Mose und Aaron stammten. Er war auch mit ihnen verwandt. Und Korach war nicht allein. Es waren 250 Leute, die sich mit ihm solidarisierten. Und das waren nicht irgendwelche Leute, sondern Vorsteher der Gemeinde. Namhafte Leute, wie hier in Vers 2 steht. Hinzu kam, dass das Volk durch die Wüstenwanderung müde und schwach geworden war. In einer solchen Situation ist man für radikale Ideen besonders anfällig. Und schließlich, die Aufrührer haben sehr geschickt argumentiert. Ganz fromm hörte sich das an. Vers 3, die ganze Gemeinde ist heilig. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Was war das Problem? Natürlich ist die ganze Gemeinde heilig. Wer wollte das bestreiten? Aber Gott hatte Mose und Aaron eine besondere Verantwortung gegeben. Sie sollten das Volk durch die Wüste führen. Dagegen wehrten sich Korach und seine Leute. Und das ist nicht in Ordnung. In Versen 19 bis 21 erfahren wir, was Gott dazu sagt. Die Leute sollen sich von ihnen distanzieren. Und Gott wird Gericht halten an ihnen. Und er hat es dann auch getan, kommt dann später. Und so wird Gott auch heute über alle richten, die hochmütig sind. Nun kann man fragen, ist das denn so falsch, was Korach und seine Anhänger gesagt haben? Soll denn das Volk Mose und Aaron bedingungslos gehorchen? Und weiter gefragt, was würde das heute heißen? Hat der Pfarrer oder das Presbyterium die Macht, alles alleine zu entscheiden in der Gemeinde? Darf es denn da keine Kritik mehr geben? Das kann es auf jeden Fall nicht sein. Dann hätten wir ja eine neue Form des Papsttums in der Gemeinde. Nur, dass es eben dann nicht einen Papst gäbe, sondern viele. Natürlich soll eine Gemeinde auch Kritik üben dürfen. Aber die Frage ist, was steht hinter der Kritik? Sind es biblische Dinge? Ja, wenn die biblische Lehre verfälscht wird, dann muss eine Gemeinde sogar Kritik üben. Hat Luther auch gesagt, die Gemeinde soll die Predigt prüfen, ob sie der Bibel entspricht. Übrigens hat Paulus das auch mal getan. Und zwar bei keinem Geringeren als Petrus. Petrus, der ehrwürdige Leiter der Gemeinde in Rom. Wir lesen das in Galater 2. Da hatte Petrus sich geweigert, mit Christen, die nicht aus dem Judentum kamen, zusammen zu essen. Die Reaktion von Paulus, das geht gar nicht. Wenn du dich so verhältst, widersprichst du durch dein Verhalten dem Evangelium. Denn da kommt es allein auf den Glauben an Jesus an, nicht darauf, irgendwelche jüdischen Reinheitsgesetze einzuhalten. Also darfst du, Petrus, so sagt Paulus, keine Unterschiede machen zwischen Christen, die aus dem Judentum kommen und denen, die das nicht tun. Und das hat Petrus dem Paulus sogar öffentlich gesagt. Wie gesagt, steht alles in Galater 2. Daran sehen wir, Kritik kann manchmal notwendig sein. Aber das Entscheidende ist das Motiv, das dahinter steht. Geht es um biblische Dinge, so wie hier bei Petrus und Paulus? Oder geht es einfach darum, sich selbst in den Vordergrund zu spielen? Bei Korach und seinen Leuten war das offenbar der Fall. Sie hatten überhaupt keine Kritik an dem, was Mose und Aaron tun. Es passt ihnen einfach nicht, dass sie nicht genauso viel zu sagen hatten. Sie wollten also selbst groß rauskommen. Und das ist nichts anderes als Hochmut. Kann es heute auch geben, dass Leute an allem Möglichen rummeckern, aber der eigentliche Grund ist, sie fühlen sich zu wenig beachtet. Korach und seine Leute können uns da ein warnendes Beispiel sein. Dass wir bei allen Kritischen immer fragen, geht es hier um Gott, geht es um sein Wort oder geht es um mich? Um meine Stellung, meine Ehre, meinen Geschmack, was auch immer. Das Gegenteil von Hochmut ist Demut. Wir verfallen nicht so leicht dem Hochmut, wenn wir es einüben, demütig zu sein. Das haben Korach und seine Leute offensichtlich versäumt. Was können wir also tun, damit das nicht passiert mit dem Hochmut? Wie können wir demütig werden? Im guten Sinne. Ich möchte mal 3 Tipps geben. Der erste Tipp, fang bei dir selbst an. Wenn uns bei anderen irgendwas auffällt, übrigens auch in der Familie, nicht bei Ehen oder mit Kindern, nicht, werdet ihr erleben, ihr lieben Tauffamilien. Wenn uns bei anderen irgendwas Kritisches auffällt, dann können wir immer in 2 Richtungen gucken. Wir können zuerst auf den anderen gucken und denken, unmöglich, wie der sich verhält. Wir können aber auch auf uns selbst gucken und einmal fragen, wie sieht's denn bei mir aus? Wo stimmt denn bei mir irgendwas nicht? Das relativiert auch die Kritik am anderen oft. Jesus selbst hat mal gesagt, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, bevor du dich um den Splitter im Auge deines Bruders kümmerst. Wo ist mein Balken? Und das führt uns zum zweiten Tipp. Denk nicht, dass du besser bist als andere. Wenn ich bei mir selbst anfange, dann merke ich ja, dass bei mir selbst auch manches nicht stimmt. Selbst wenn der andere irgendwas falsch gemacht hat, bin ich ja nicht besser. Gut, ich habe vielleicht nicht das Gleiche getan oder gesagt, was der andere gerade gesagt oder getan hat, aber dafür gibt es bei mir ja andere Dinge. Und selbst wenn äußerlich vielleicht alles in Ordnung ist, wie sieht es denn in meinem Herzen aus? Der Pharisäer, von dem wir hörten, bei dem war ja auch alles äußerlich in Ordnung, vorbildlich könnte man sagen, aber im Herzen war er ganz weit weg von Gott. ist mir wirklich Gott, ist mir wirklich Jesus das Wichtigste in meinem Leben? Ich kann nur sagen, ich bin sehr persönlich, ich bin nicht besser als ein Mörder, ein Ehebrecher oder ein Irrlehrer oder Betrüger oder sonst wer. Paulus sagt dazu, achte einer den anderen höher als sich selbst. Und noch ein dritter Tipp, freu dich über die Gaben des anderen. Manchmal werden wir hochmütig, wenn wir unsere Gaben über die von anderen stellen. Und dann beschweren wir uns über die, die das vielleicht nicht so können. Dann sagt einer, der vielleicht gut Leute ansprechen kann, zu einem anderen, der das nicht so kann, also was bist du stoffelig, mach das doch auch mal. Besser als den anderen anzugehen, ist es mal zu fragen, was kann vielleicht der andere dafür besser als ich? Wo können wir uns ergänzen? Und dann können wir uns freuen über die unterschiedlichen Gaben. Ich fand eine kleine Geschichte dazu. Einmal haben zwei Heuhüpfer sich gezankt. Der eine hat gesagt, ich bin der beste Heuhüpfer, ich kann viel höher hüpfen als du. Und er ist auf einen hohen Baum gehüpft. Der andere Heuhüpfer hat gesagt, nein, ich bin der beste Heuhüpfer, ich kann viel weiter hüpfen als du. Und er ist mit einem riesigen Sprung über die ganze Wiese gehüpft. Der Heuhüpfer auf dem Baum hat geschrien, sieh mich, wie hoch ich hüpfen kann. Und der andere Heuhüpfer hat geschrien, sieh mich, wie weit ich hüpfen kann. Aber keiner hat den anderen gesehen, keiner hat den anderen gehört. Der eine saß viel zu hoch im Baum und der andere viel zu weit weg im Gras. Und das wäre sehr langweilig. Am Abend ist der eine endlich wieder vom Baum runtergehüpft und der andere wieder über die Wiese zurückgehüpft. Und der eine hat gesagt, aha, du bist der beste Weithüpfer. Und der andere, du bist der beste Hochhüpfer. Und sie haben sich wieder vertragen und wurden Freunde. Die kleine Geschichte zeigt uns sehr schön, was Hochmut und Demut bewirken. Wo der Hochmut herrscht, gibt es Stress, gibt es Streit. Wo Menschen demütig sind, da kann es ein gutes Miteinander geben. In der Familie, in der Gemeinde, überall da, wo Menschen zusammen sind. Das wäre doch schön, wenn wir in diesem Sinne demütig sein könnten. Demut bei Menschen. Das zweite, die Demut bei Gott. Wir sahen schon letzte Woche am Anfang unserer Predigtreihe, dass wir das Alte Testament letztlich nur im Zusammenhang mit Jesus richtig verstehen können. Und dann sehen wir, Mose, die Person Mose im Alten Testament, steht auch für Jesus. In Hebräer 3 zum Beispiel, im Neuen Testament, wird Jesus mit Mose verglichen. Wobei Jesus sogar noch höhere Ehre hat als Mose, heißt es da. Und es gibt viele Parallelen zwischen Mose und Jesus. Gott hat Mose berufen, um das Volk Israel zu führen aus der Sklaverei in Ägypten hinaus. Und so hat Gott Jesus geschenkt, um das Volk der Christen aus der Sklaverei, der Sünde und des Todes herauszuführen. Und so wie sich Mose ganz eingesetzt hat für sein Volk, so hat auch Jesus sich ganz eingesetzt, sogar sein Leben eingesetzt. Wenn Mose in dieser Geschichte für Jesus steht, dann heißt das, der Aufruhr von Korach und seinen Leuten steht nicht nur für einen Aufruf gegen Mose, sondern auch für einen Aufruhr gegen Jesus. Jetzt sagt vielleicht einer, ja, wer will denn hier einen Aufruhr gegen Jesus machen? Das ist doch völlig abwegig. Wirklich? Frage ich zurück. Schauen wir mal, worin der Aufruhr, der Aufstand hier besteht. Nochmal Vers 3, die ganze Gemeinde ist heilig, nicht nur Mose. Und das bedeutet, übertragen auf Jesus, dass man sagt, es kann doch nicht sein, dass Jesus allein den Ton angibt. Wir müssen doch alle dabei sein. Wir müssen doch auch selbst denken. Wir müssen doch auch selbst entscheiden. Ja, und dieses Denken ist heute sehr, sehr weit verbreitet. Man ist nicht gegen Jesus. Aber man will auch nicht akzeptieren, dass er, beziehungsweise sein Wort, die Bibel, allein die Wahrheit ist. Man sagt vielleicht, das kann man doch heute nicht mal so sagen, was in der Bibel steht, oder man muss ja nichts übertreiben, hört sich doch harmlos an. Aber es ist letztlich die gleiche Haltung, die wir hier bei dem Aufstand gegen Mose sehen. Eben keine Demut Gott gegenüber. Und Gott äußert sich ja in seinem Wort, also wenn wir sein Wort ablehnen, lehnen wir Gott ab. Dann wollen wir es besser wissen. Übrigens wie im Paradies schon, wo es dann heißt, dass die Menschen selber entscheiden, was gut und böse ist. Man nennt das Sündenfall.
Und das Gleiche haben wir auch in der Theologie. In den Universitäten, da gibt es seit mehreren Jahrzehnten nur noch ein Dogma. Dogma heißt ja, das darf nicht verändert werden. Das Dogma heißt, man muss die Bibel kritisch lesen. In Wissenschaftssprache heißt das historisch-kritische Methode. Natürlich ist es gut, geschichtlich, also historisch zu fragen, wie Texte zu verstehen sind. Das müssen wir tun. Aber nicht in einer kritischen Haltung, in dem Sinne, dass wir sagen, wir als Menschen, als Ausleger entscheiden, was in der Bibel gilt und was nicht. In einem Lehrbuch zum Neuen Testament, das seit Jahrzehnten verwendet wird, habe ich auch, da heißt es, ich zitiere, dass es zur historisch-kritischen Auslegung keine Alternative gibt, ist selbstverständlich und braucht nicht eigens betont zu werden. Korach hätte seine Freude daran gehabt. Es gibt noch einen anderen Bereich, wo wir sozusagen einen Aufstand gegen Gott machen. Da, wo wir eben nicht demütig sind, sondern meinen, wir schaffen es, dass wir uns Gottes Liebe verdienen. Dass wir sozusagen meinen, wir können durch das, was wir tun, und sei es noch so schön, noch so fromm, noch so sozial, dass wir meinen, wir könnten bei Gott Punkte machen, um dann gut dazustehen, wie eben der Pharisäer. Und dass wir dann sagen, ach, so schlecht bin ich doch gar nicht. Also besser jedenfalls als der und der und der. Kleines Beispiel, muss man nicht so ernst nehmen, aber da kann man das mal so deutlich machen. Als an meinem Geburtstag mal die Sonne schien, da sagte jemand, das hast du auch verdient. Nein, habe ich da gesagt, verdient habe ich nur den Tod. So ist es nach der Bibel. Wenn wir meinen, wir hätten irgendwas, was Gott uns schenkt, wenn wir meinen, wir hätten seine Liebe irgendwie verdient, ist das ein Ausdruck von Stolz und Hochmut. Dann sagen wir indirekt, ich brauche Jesus ja nicht. Ich komme schon alleine klar. Was brauche ich einen, der für mich stirbt am Kreuz? So wie Korach und seine Leute sagen, Mose, wir brauchen dich nicht. Und indirekt finden wir in unserem Text noch eine dritte Form des Aufstands gegen Gott, nämlich, dass wir uns selbst zum Richter machen. Mose macht das nicht. Er hätte sagen können, was macht ihr da und persönlich gegen sie vorgehen können, macht er alles nicht. Er verweist auf das Gericht Gottes, redet mit Gott darüber. Also Gott ist der Richter. Nur er schaut Menschen ins Herz. Wenn wir meinen, wir könnten anderen sagen, du bist Christ, du bist nicht Christ, machen wir uns auch zum Richter. Ein Zeichen von Hochmut. Ja, wir müssen, habe ich ja gesagt, manchmal auch Kritik üben, wo etwas gegen die Bibel ist, gegen falsche Lehre. Aber nicht, dass wir urteilen über Menschen. Das ist was anderes. Ich nannte uns eben drei Tipps, wie wir die Demut gegenüber anderen einüben können. Und ich möchte auch jetzt nochmal drei Tipps geben, wie wir die Demut vor Gott einüben können. Erster Tipp, nimm die Gebote ernst. Das ist ein erster Schritt zur Demut vor Gott, dass wir die Gebote wirklich ernst nehmen. Also nicht nur so eine Schmalspurausgabe der Gebote, so nach dem Motto, ja, so einigermaßen versuche ich es ja mal. Nein, dass wir sie wirklich so nehmen, wie sie gemeint sind. Auch wie sie Jesus ausgelegt hat. Zum Beispiel das Gebot, du sollst nicht töten. Die Schmalspurausgabe wäre, ich habe noch keinen ermordet, ich werde nicht von der Polizei gesucht, also mein Leben ist in Ordnung. Die biblische Variante ist das, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Er sagt, wenn du zu deinem Bruder sagst, du Idiot, dann hast du schon das höllische Feuer verdient. Bitte mal melden, wer hat noch nie zu einem anderen gesagt, du Idiot? Und das ist nur ein Gebot. Das können wir bei allen Geboten so machen. Und wenn wir das ernst nehmen, merken wir, wir sind nicht so, wie wir sein sollten. Das hilft zur Demut vor Gott. Der zweite Tipp, sei dankbar für die unverdiente Gnade. Wir können nur staunen darüber, dass Gott uns nicht wegstößt, dass er uns durch Jesus Schuld vergibt, dass er allen Jesusleuten das ewige Leben verspricht. Und das ist unverdiente Gnade. Und auch alles, was Gott uns schenkt, unverdiente Gnade, dass wir genug zu essen und zu trinken haben, dass ihr Tauffamilien heute feiern könnt. Unverdiente Gnade, dass wir in Deutschland als Christen keine Angst um unser Leben haben müssen. Unverdiente Gnade, wenn ich nicht den ganzen Tag Schmerzen habe. Unverdiente Gnade, dass ich überhaupt aufstehen konnte heute Morgen und hier sein kann. Unverdiente Gnade, dass es Menschen gibt, mit denen ich verbunden bin. Unverdiente Gnade, dass ich etwas Sinnvolles tun kann. So viele Dinge, wir könnten die Liste noch lange weiterführen. Dankbarkeit ist eine gute Übung zur Demut. Wer stolz und hochmütig ist, hat es nicht nötig zu danken. Der jammert eher darüber, dass er dieses nicht hat und jedes nicht hat und das auch noch gerne hätte, was andere haben. Und er wird sich über andere erheben und sagen, ja, ich bin aber. Weil es ja angeblich verdient hat. Darum seien wir stattdessen dankbar für die unverdiente Gnade. Und noch ein dritter Tipp. Sei bereit, auch Schweres anzunehmen. Manchmal kommt es im Leben ganz hart. Da hat man den Eindruck, der Boden wird mir unter den Füßen weggezogen. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der denkt, ich weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht. Keiner wünscht sich so etwas. Und ich wünsche es auch keinem. Aber in solchen Situationen kann sich der Glaube bewähren. Natürlich dürfen wir Gott unser Leid klagen. Wir haben viele Klagepsalmen auch in der Bibel. Aber wir können es auch einüben, Schweres anzunehmen. So wie Hiob es getan hat, der so viel Leiden erlebt hat und dann sagte, hat Gott sich so viel Gutes gegeben, sollten wir nicht auch das Negative annehmen? Und dass wir nicht nur denken, die anderen, die haben es ja verdient, dass sie ihr ein Unglück trifft. Nein, dass wir bewusst das Schwere auch annehmen und auch das ist ein Ausdruck von Demut. Ich kann nur sagen, ich brauche das vielleicht manchmal, dass Gott mich ein bisschen zurechtstutzt, dass ich nicht verlerne, demütig zu sein. Es ist eine Herausforderung im Glauben, demütig zu sein. Demütig vor Menschen und demütig vor Gott. Von der Geschichte über Korach und den Aufstand gegen Mose und Aaron, da können wir einiges lernen. Zum Schluss noch eine kleine Begebenheit, die uns die Demut nochmal ganz anschaulich macht. Zwei Söhne eines Bauern gingen an einem Kornfeld ihres Vaters entlang. Guck dir das an, sagt der eine. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die einen Halme, die hängen völlig hässlich und krumm, während die anderen schön stramm und gerade stehen. Ja, richtig, ergänzt der andere. Also, wenn ich unser Vater wäre, ich würde die, die sich so hässlich neigen, ausreißen und wegwerfen. Ja, was glaubt ihr, wo wir da hinkämen, belehrt sie der Vater, der ihnen unbemerkt zugehört hatte. Wisst ihr nicht, ihr kleinen Superklugen, dass genau die Ähren, die ihr so unnütz findet, die besten sind? Sie neigen sich, weil sie schwer und voller Körner sind. Die anderen dagegen sind nur leeres Stroh. Überhaupt, merkt euch das, auch unter Menschen geht es oft so zu wie auf einem Kornfeld. Der leere Kopf trägt sich immer höher als die übrigen. Lasst uns beten. Danke, Jesus, dass du uns liebst, obwohl wir das eigentlich nicht verdient haben. Vergib uns, dass wir so oft stolz und hochmütig sind. Und hilf uns, demütig zu sein, bei dir und bei anderen, und uns umso mehr über deine Liebe zu freuen. Amen.